Ja, das ist ja so, dass man manche Dinge erklären muss, weil sie aus einer anderen Zeit herauskommen. Und es ist nicht mal leicht, das irgendwie so dann auch verständlich zu machen. Wenn wir uns heute mit diesem Text, den wir gerade in der Lesung gehört haben, beschäftigen, dann wird vielleicht auch das eine Hilfe sein, um ein bisschen klar zu machen, was das eigentlich für uns ist mit diesem Mann aus Nazareth. Aber seinen Kollegen dies und jenes zu erklären, ist ja immer wieder eine Herausforderung. Henrik, ich wünsche dir schon mal viel Spaß. Unser Gemeindeleiter hat es ja gerade gesagt, dass wir alle älter werden, wie du deinen Arbeitskollegen das erklärst, dass wir alle älter werden, obwohl wir jünger sind. Später vielleicht dazu mehr. Das, was uns in diesem Text begegnet, ist eine Frage, die sehr, sehr wesentlich ist für uns Menschen. Und man könnte diese Frage jetzt verkürzt stellen, woher kommt eigentlich die Kraft in unserem Leben? Es gibt so diese alte griechische, Geschichte, eine mythologische Geschichte, wo Antaios, so ein Riese, sich mit allen möglichen Leuten anlegt und weil er so groß und so stark und so mächtig ist, erschlägt er all seine Gegner und aus den Schädeln seiner Gegner baut er seinem Vater dann ein Palast. Also soll nur deutlich machen, also er hat einige umgehauen und er war eigentlich unbesiegbar. Und dann kam es eines Tages zu der Auseinandersetzung mit Herakles. Und bei dieser Auseinandersetzung merkte dann Herakles, dass dieser Antaios ein Problem hat. Nämlich sobald er den Erdboden verließ, schwanden seine Kräfte. Und das machte er sich dann irgendwann zu Nutzen, hob ihn halt hoch und als er eben keine Verbindung mehr hatte zur Mutter Erde, also Gaia, die Göttin ist die Mutter Erde, als er diese Verbindung nicht mehr hatte, wurde er schwach und schwächer und Herakles konnte ihn dann eben erdrücken. Das ist ja so eine griechische Sagengeschichte, aber da steckt viel Interessantes auch drin. Und diese Bewegung, Earthing nennt die sich, ist so eine Bewegung, die das genau aufgreift. Also wenn ihr bei dieser Bewegung dabei seid und ihr werdet das auch alle schon erlebt haben, dass das stimmt, dann müsst ihr euch zum Beispiel, wenn ihr über eine Wiese geht, die Schuhe ausziehen und auch die Socken. Einfach um den Boden zu spüren, um den Boden wahrzunehmen. Und also was man daraus macht, ist ja nochmal was anderes. Aber ich glaube, wir alle merken, dass das nochmal dann auch etwas ist, was uns irgendwie bewegt, wenn wir so nochmal einen anderen Kontakt zur Mutter Erde dann auch haben. Und eben in vielen Geschichten oder eben in dieser Bewegung geht es eben darum, dass man aus diesem Kontakt zur Erde dann Kraft für das Leben dann auch ziehen kann. Die Geschichte in Johannes 15, die wir gehört haben, könnte man sagen, ist genauso eine Geschichte. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, aber nicht nur irgendeiner, sondern ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. In diesem Bild, wenn wir diese Geschichte hören, wird uns ja, wenn man sich die Geschichte ein bisschen genauer anschaut, wird uns ja sehr schnell klar, okay, der Weinstock, das ist ja, ich sag mal, das Gewächs, was die Verbindung zur Mutter Erde auch hat. Früher hieß es ja, im Psalm 80 kann man das ja nachlesen, dass Israel der Weinstock Gottes ist, aber jetzt hier an dieser Stelle sagt Jesus, ich bin der Weinstock Gottes und darüber nachzudenken lohnt sich auch sehr, vielleicht werden wir am Donnerstag noch ein bisschen mehr dazu kommen. Aber dieser Weinstock, das ist eben der, der die Verbindung zur Erde hält und Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Jetzt jedes Bild kommt ja irgendwann an seine Grenze und jetzt muss man auch hier natürlich gucken, wo das Bild seine Grenze hat. Wenn Jesus hier von diesem Weinstock redet, ein sehr altes Bild für Israel, ein sehr wesentliches Bild, dann geht es natürlich nicht um, ich sag mal, Mutter Erde, zu der wir Kontakt aufnehmen sollen, sondern für Jesus war klar, der Grund und der Urgrund unseres Lebens ist nicht irgendwie so ein Planet, den brauchen wir auch zum Leben, aber der Ursprung, der Urgrund unseres Lebens, der Grund unseres Lebens liegt in Gott. Und wenn man dann dieses Bild eben nimmt, sieht man eben und hört man eben, dass dieser Mann aus Nazareth, der ist, der diese Verbindung zu diesem Ursprung, zu diesem Urgrund zu Gott hat. Und dass er diese wahre Verbindung, dieser wahre Weinstock ist. Das ist so, wie der Apostel Paulus das dann später mal beschrieben hat, dass er alles für Dreck erachtet, was vorher war, weil in diesem Jesus ist ihm das begegnet, dass da die eigentliche Beziehung zum Grund und zum Ursprung des Lebens sich befindet. Und so sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Und dann geht ja diese Geschichte auch noch weiter. Er sagt, und mein Vater ist der Weingärtner. Jetzt könnte man sich fragen, braucht so ein Weinstock eigentlich ein Weingärtner? Wir alle würden sagen, aus, ja, noch nicht mal aus der eigenen Erfahrung, aber zu dem, von dem, was wir wissen oder gehört haben, ja, so ein Weinstock braucht ein Weingärtner. Ist das so? Es gibt in der Wirtschaftstheorie des 19. Jahrhunderts einen Begriff, der wichtig war, um eine bestimmte, sag mal, Weise der Entwicklung dann zu beschreiben. Und dieser Begriff kommt aus dem Französischen und heißt laissez-faire. Laissez-faire heißt, lass es laufen. Lass es einfach laufen. Es wird schon. Also dann weiter übersetzt heißt das, am Ende regelt es dann auch der Markt, aber laissez-faire heißt, lass es laufen. Und wir wissen hier bei diesem Weinstock, aus dem, was wir vielleicht irgendwie so ein bisschen gelernt haben, vielleicht haben wir auch selber Erfahrungen mit so einem Weinstock, mit so einem Weinberg gemacht, laissez-faire ist schlecht. Das funktioniert nicht. Weil so ein Weinstock eben auch davon lebt, dass da jemand Hand anlegt. Und bei diesem Handanlegen geht es eben darum, dass eben bestimmte Triebe eben abgeschnitten werden, damit andere dann eben, ja, was eigentlich? Wichtig ist in diesem Bild erstmal zu verstehen, wer ein Weinstock beschneidet, mindert den Ertrag. Also wenn du diesen Weinstock beschneidest, kommt erstmal weniger an Früchten dabei raus. Also quantitativ ist das eigentlich erstmal blöd. Aber, und das wissen ja dann auch Weinkenner oder Leute, die sich mit Weinbergen und so auskennen, was hier gesteigert wird, ist die Qualität. Also diese Logik, die wir oft haben, mehr ist mehr, stimmt nicht. Diese Logik, die wir eben oft haben, möglichst viel und egal, wie gut es ist, stimmt nicht. Hier stimmt es eben, weniger ist mehr. Und jetzt muss man das, also laissez-faire ist ja so ein Begriff aus der Wirtschaftstheorie, jetzt muss man das eben auch vor Augen haben. Unser Prinzip lautet ja, und das übernehmen wir dann auch für die unterschiedlichen Dinge unseres Lebens, eben auch für unser, meinetwegen, geistliches Leben, jetzt muss man das vor Augen haben, dass das, was wir in dieser Welt leben, eben das mehr ist, stimmt hier nicht. Das, was wir eben leben mit Wirtschaftswachstum, es muss immer mehr werden, stimmt nicht. Ich weiß nicht, ihr selber werdet euch ja auch dann bestimmt darüber ärgern, dass, ich sag mal, bestimmte Dinge des Konsums ja, nicht mehr lange halten. Ich hatte diese Woche noch ein Gespräch über Fernsehapparate und DVD-Player und ob man die dann noch in die Werkstatt geben würde, also meinetwegen so ein DVD-Player. Und ich sagte dann, es ist Quatsch, weil du kriegst einen neuen schon überhaupt nicht mehr, den musst du über Gebrauch kaufen und kriegst am besten noch einen Pfund Bananen dazu. Weil wir haben immer mehr, aber die Qualität wird immer schlechter. Das ist auch ein Prinzip dahinter. Also diese Haltung, lass es laufen, ist keine Haltung, die ein guter Weingärtner an den Tag legt. Und wenn Jesus sagt, dass dieser Weingärtner, um den es geht, eben dein Vater ist, dann macht er auch damit deutlich, das ist jetzt nicht ein Weinhändler, der versucht, irgendwie kurzfristig einen hohen Profit rauszupressen aus diesem Weinstock. Das kann man ja machen. Man kann ja gucken, dass die Quantität dann irgendwie steigt und man mehr Trauben hat, die man verkaufen kann, aber unterm Strich geht das dann nicht gut. Jesus macht deutlich, dieser Weingärtner hat eine bestimmte Gesinnung und eine bestimmte Haltung und sagt, der Vater ist der Weingärtner, dein Vater ist der Weingärtner. Und wenn er nun kommt und sagt, also mein Erziehungsstil, und im Weinbau redet man auch von Erziehung. Mein Erziehungsstil ist eben nicht laissez-faire, komm, mach mal, lass mal laufen. Dann hat das einen bestimmten Grund. Er will, dass wir so wachsen, dass unser Leben gute Früchte bringt. Es geht ihm um Qualität und nicht um Quantität. Es geht ihm darum, dass er dann zum Beispiel sagt, du guck mal danach, ob das, was dich glücklich macht und dir am Ende Kraft gibt, ist es das, dass du immer mehr hast, also dass du immer guckst, wo du mehr und mehr und mehr verdienen kannst, oder ist es vielleicht auch genau das, wo du erlebst, naja, hier verdiene ich nicht so viel, aber hier kann ich mit dem, was ich bin, leben und arbeiten. Und wenn der Vater der Weingärtner ist, und deswegen beschreibt Jesus das auch so, dann heißt das eben, der mit dieser Schere kommt, um uns zu beschneiden, der macht das aus einem bestimmten Grund. Er will, dass wir wachsen. Er will, dass wir gute Früchte bringen. Und darum kommt der Weingärtner und beschneidet dann den Weinstock, beschneidet die Reben, damit am Ende gute Früchte dabei rauskommen. Qualitativ etwas Gutes dabei rauskommt. Und das ist dann ja natürlich erstmal die Frage, will ich das? Will ich das, dass jemand kommt und sagt, hör mal, hier müsste ich mal was abschneiden, weil das ist etwas, was dir nicht gut tut, was deinem Umfeld nicht gut tut, was dieser Welt nicht gut tut. Ich will es abschneiden. Darf ich das? Darf er das? Oder sage ich, hier geht es um meine Freiheit und die wird beschnitten, nicht mit mir. Das ist etwas, was wir uns alle dann auch immer wieder fragen müssen. Wo wir uns auch immer wieder hinterfragen müssen, ob wir in so einer Bewegung sind, und da kommen wir gleich nochmal zu, wo wir immer und immer wieder sagen, Vater, wenn du mich beschneiden willst, dann tu das. Weil ich weiß, du willst Gutes für mich. Natürlich kann man sich auch hinstellen und sagen, ich bin ein Christ, ich bin Jünger, ich bin erlöst, ich will so bleiben, wie ich bin. Kann man machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man dann irgendwie diese eigentliche Verbindung irgendwie nicht so richtig hat, weil Christentum, Christsein heißt, dass ich in einen Verwandlungsprozess mit hineingenommen werde. Der Apostel Paulus sagt das eben auch, dass wir verwandelt werden in sein Bild. Und wenn ich einfach sage, du, ich bin erlöst, ich bin so frei, ich will so bleiben, wie ich bin, dann könnte es sein, dass man da noch mal ein bisschen auch seinen geistlichen Horizont weiten muss. Und es geht nicht darum, dass dann jemand kommt und sagt, so wie du bist, ist falsch und darfst du nicht sein. Das ist die andere schlechte Variante, unter der wir auch lange gelitten haben in den Kirchen. Es geht nicht darum, den anderen einfach schlecht zu machen, aber wir alle wissen ja, naja, wenn das ein oder andere bei uns abgeschnitten würde, es wäre nicht zum Schaden. Es tut vielleicht weh. Aber diese Veränderung, die daraus hervorgeht, ist eine qualitative Steigerung, vielleicht nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für meine Familie, für mein Umfeld. Natürlich kann ich sagen, ich bin so frei und mir ist alles vergeben und meinetwegen mein Alkoholkonsum, der eindeutig, ich sag mal, zu groß ist, so dass er mich immer wieder auch beeinflusst, dann auch in der Beziehung zu meinem Nächsten. Aber es ist mir egal und ich trinke weiter so viel. Hat nichts damit zu tun, ob man dann in den Himmel kommt. aber dann verwehrt man diesen Wandlungsprozess, der vielleicht durch den Weingärtner, durch den Vater in uns dann vollzogen werden soll. Wenn ich sage, meinetwegen, was weiß ich, beim Geld und gucke, dass ich immer nur alles bei mir behalte und für mich behalte, kann ich ja machen. Ich komme damit auch in den Himmel, weil das hat nichts damit zu tun, ob ich in den Himmel komme oder nicht, weil das Erlösungswerk ist für uns geschafft. Aber es könnte sein, dass ich unter dem bleibe, was Gott mit mir in dieser Welt, was der Vater, was der Weingärtner mit mir in dieser Welt vorhat. Und jetzt können wir die unterschiedlichsten Lebensbereiche und Themen durchgehen. Und da geht es nicht darum, irgendwie moralisch den Finger in irgendeine Wunde zu legen, sondern da geht es darum, will ich, dass der Vater, der mein Weingärtner ist, mich verwandelt zu einem anderen Leben hin und sage ich, was sein muss, muss sein, oder wenn du abschneiden willst, dann schneide ab, oder will ich einfach so sagen, ich bin so, ich bleibe so und fertig. Natürlich ist dieser Prozess mitunter ein schwieriger Prozess. Jesus spricht dann weiter in diesem Gleichnis davon. Bleibet in mir und ich in euch. Wie eine Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selber, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht bleibet. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt und werdet meine Jünger. Hier spricht Jesus, ja, ich sag mal, das tiefe Geheimnis auch des christlichen Glaubens an. Denn dieses Geheimnis des Glaubens, des christlichen Glaubens, besteht eben darin, dass das, was mit uns passiert, zwar durch uns passiert, aber nicht von uns ausgeht. Alle Verbesserungsansätze in dieser Welt fangen eigentlich immer bei Menschen an und sagen, ja, du musst jetzt hier und du musst da und dann musst du trainieren und dann wird irgendwas daraus. Dann bekommst du mehr Quantität, dann bekommst du mehr Qualität, je nachdem, was man für einen Ansatz hat. Aber was Jesus hier deutlich macht, ist, das, was geschieht mit dir, ist etwas, was durch dich geschieht, aber was nicht von dir geleistet werden muss. Du bist nicht der, der dafür sorgen muss, dass er am Ursprung dann festhält, dass er in der Erde verwurzelt bleibt. Das bist nicht du. Jesus sagt, das bin ich. Und wenn du daran Anteil haben willst, dann bleibe bei mir. 7-mal kommt dieser Begriff, also im griechischen Menno, hier vor. Also dieses Bleibet. Und dieses Bleibet ist eigentlich so ein, man könnte sagen, Attribut Gottes. Ist etwas, was zu Gott dazu gehört, was wir mit Gott in Verbindung bringen. Denn Gott ist der Bleibende und der Mensch ist der, der geht, weil er vergänglich ist. Gott ist der, der bleibt. Und alles andere bleibt nicht. Alles andere geht und vergeht. Und darum sagt Jesus, bleibet in mir. Bleibet in dem, was dir Kraft gibt. Bleibt in dem, was dein Ursprung ist. Bleibt in dem, was dein Urgrund ist. Darin musst du bleiben und dann wirst du erleben, wie durch dich etwas geschieht, indem der Vater eben über mich als dem Weinstock eben an dir auch Hand anlegt, dich beschneidet, dir Dünger gibt, wo du es brauchst und diese Verwandlung zu guten Früchten hin geschieht. Und deswegen ist dieses Bleibet in mir ein Begriff, der auch auf das Wesen Gottes hinweist. Aber jetzt muss man noch mal kurz nachdenken, worin dieses Wesen besteht. Ihr habt ja alle schon mal Besuch gehabt, gehe ich mal von aus. Und dann irgendwann guckt der Besuch auf die Uhr und sagt, oh, es ist schon spät geworden, wir müssen gehen. Was sagt ihr? Je nachdem, wie ihr drauf seid. Hast du recht, schön, dass du es auch schon gemerkt hast, weil ich weiß nicht, wie lange ich dir schon einen vorgehen musste, aber ist das wirklich. Das gibt es manchmal. Aber manchmal gibt es ja auch dieses, ach, bleib doch noch ein bisschen. Bleib doch noch ein bisschen. Und was ist das, was sich dahinter verbirgt, hinter diesem bleib doch noch ein bisschen? Wenn wir sagen, bleib doch noch ein bisschen hier, dann geht es ja erstmal um einen dreidimensionalen Raum. Es geht ja erstmal darum, dass derjenige dann da noch sitzen bleibt in diesem Raum, der dreidimensional ist. Aber ist das das Eigentliche, worum es geht, dass er da noch ein bisschen sitzen bleibt und uns die Luft wegatmet? Geht es darum, dass er da noch auf diesem Sessel noch ein bisschen sitzt, damit wir am Ende des Tages sagen können, ja, die Investition hat sich schon gelohnt, weil jetzt hat an diesem Tag 3 Stunden einer drauf gesessen und ich, also, nein, das, was wir damit verbinden, mit dem bleib doch noch ein bisschen, ist ja etwas anderes. Dies bleibt doch noch ein bisschen, findet im Raum und Zeit statt. Aber das Eigentliche ist etwas anderes. Das Eigentliche, worum es geht, ist diese Beziehung. Ist diese Nähe, ist dieses Miteinander. Bleib doch noch ein bisschen heißt, na, es ist einfach gut, dass du da bist. Es ist besser, wenn du hier bist, als wenn du gehst. Und das ist verbunden auch mit diesem Bleibet. Nicht eben, dass wir in irgendeinen Raum kommen, um diesen Raum auszufüllen. Okay, sonntags morgens Christen gehen in die Kirche und naja, müssen wir halt irgendwie hier sein. Oder wir gehen zur Bibelstunde oder wir gehen zu... Es geht auch noch nicht mal darum, dann zu sagen, also bleibet heißt unbedingt, wir müssen ein Buch aufschlagen und da eine Stunde drin lesen. Das ist es auch nicht im Eigentlichen. Das, worum es bei diesem Bleibet geht, ist eben nichts, was am Ende irgendwie fassbar wäre, was aber in dieser Welt auch ganz konkret stattfindet. Weil wenn mein Gast dann sagt, oh, das tut mir echt gut, also ich bleibe noch ein bisschen, steht auf und geht, dann frage ich mich auch, sag mal, was ist, irgendwas ist doch jetzt schiefgelaufen. Ja, und dann kann er sagen, ich bin ja in Gedanken noch irgendwie bei dir und okay, dann kann ich sagen, habe ich zwar nicht gemeint, aber auch schön. Nein, das Bleiben muss sich immer konkretisieren, das Eigentliche ist aber nicht in der Konkretion zu finden, sondern in dem, was sich dahinter verbirgt. Willst du dann Gemeinschaft haben mit dem, der dich zum Beispiel beeinflusst, der dich verändert? Und Jesus sagt, wenn ihr damit aufhört, das hat dann auch was mit Gottesdienst zu tun, mit Bibelstunde zu tun und mit Bibellese zu tun. Also es findet nicht im gestaltungslosen Raum statt, aber das ist nicht das Eigentliche. Und Jesus sagt, wenn ihr damit aufhört, dann hört ihr auf, euch zu verwandeln. Dann hört ihr auf, in eurem Leben diese Veränderung zu erfahren, wo am Ende, weil wir sind ja die Reben, wir sind nicht die Früchte, wo am Ende dann gute Früchte bei herauskommen. Bei der Predigtvorbereitung habe ich mich gefragt, was haben wir eigentlich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten falsch gemacht, auch als Christenheit, dass wir an so vielen Stellen in dieser Welt, aber auch innerhalb unserer Kirche Früchte erleben, wo wir sagen, die sind nicht gut. Die sind nicht gut. Und das hat genau damit etwas zu tun, mit dem Lebenswandel in der Nachfolge, dass ich zu meinem Herrn sage, ja, ich will bei dir bleiben, bleib du bei mir und ich will, dass sich in dieser Begegnung etwas ereignet, was mich weiter verwandelt und weiter verwandelt und weiter verwandelt. Und dann braucht man manchmal einen langen Atem. Weil wenn man dann abends ins Bett geht und steht morgens auf und geht gleich wieder zum Weinberg und guckt, was denn passiert ist, höchstwahrscheinlich sieht man nichts. Aber auf die Dauer hin sieht man etwas, riecht man etwas, schmeckt man etwas. Ob da nur etwas auf Augenschein und Masse hin geworden ist oder ob da Qualität dahinter steckt. Das schmeckt man, dass an diesem Punkt das Leben eine andere Qualität hat. Und darum geht es dann auch, dass Jesus durch uns in dieser Welt hinein dem Leben einen anderen Geschmack geben will. Dass Menschen durch uns in dieser Welt etwas anderes sehen und schmecken können. Aber, sagt er, dazu ist es notwendig zu bleiben. Wenn ihr in mir bleibt, sagt Jesus. Jetzt könnte man sich ja fragen, ja, wie geht denn das? Und dann kommt aber noch ein zweiter Teil. Und meine Worte in euch bleiben. Dann. Und da wird es sehr konkret. Da wird es dann sehr konkret, wo ich mich auch immer fragen muss, was höre ich mir den ganzen Tag an? Worüber rede ich den ganzen Tag? Womit beschäftige ich mich? Nicht, dass wir weltflüchtig werden sollen und sagen, doch, wir sollten da auch auf der Höhe der Zeit sein, aber auch genau hingucken. Aber was ist das, was mich eigentlich prägt? Was in meine Ohren, was in meinen Kopf, was in mein Herz hineinkommt? Und da sagt Jesus, lass das meine Worte sein. Und das geht dann mitunter übers Bibellesen. Das geht dann auch, indem man darüber redet, was das eigentlich ist mit dem Glauben. Indem man sich gegenseitig Zeugnis gibt und sagt, das habe ich mit meinem Herrn erlebt. Ah, wie banal ist denn das mit den Handschuhen von den Siegfried? Aber darin erlebt er Güte Gottes. So einfach, aber auch so klar. Und davon müssen wir uns Zeugnis geben, damit seine Worte in uns bleiben und in uns leben. Und wenn wir uns dann dem öffnen und sagen, Herr, ja, du darfst auch hier mal was abschneiden und da mal was abschneiden, dann werden wir erleben, vielleicht nicht so schnell, wie wir uns das wünschen, aber dann werden wir erleben, dass sich unser Leben wandelt. Vielleicht erleben wir so wenig an Verwandlung, weil wir uns so viel mit Dingen und mit Themen und mit Worten beschäftigen, die am Ende nicht diese Kraft und diese Potenz haben, uns mit dem Ursprung zu verbinden. Dann hängen wir in der Luft, werden geistlich arm und am Ende kraftlos. Und dazu sind wir auch heute wieder eingeladen, ganz neu zu sagen, Jesus, bitte nicht gleich alles auf einmal, aber vielleicht begegnest du mir in dieser Woche und sagst mir liebevoll, wo vielleicht Vater wieder Hand anlegen will an mir, wo er etwas abschneiden will. In dieser Woche will ich mal wieder bereit dazu sein. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt Jesus. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt nicht quantitativ, sondern qualitativ. Amen.